Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Es gibt Gespräche, die Eltern sehr schwer fallen können. Beispielsweise, weil unser Kind sehr wütend ist und wir nicht zu ihm durchdringen. Oder weil es uns grundsätzlich schwerfällt, über bestimmte Themen zu sprechen, beispielsweise über den Tod, den Umgang mit Geld oder vielleicht das Thema Aufklärung. Wir wollen heute mit Autorin und Artgerecht-Gründerin Nicola Schmidt darüber sprechen, wie wir mit unseren Kindern schwierige Gespräche führen. Wie finden wir den richtigen Ton, wenn es um Empathie, Grenzen oder das Lügen geht? Nicola hat darüber das kürzlich erschienene Buch 10 wirklich wichtige Gespräche, die Kinder und Eltern wachsen lassen, geschrieben. Herzlich willkommen, Nicola.
Danke, dass ich da sein kann.
Nicola, gibt es denn ein paar grundlegende Dinge, die wir beachten sollten, wenn wir mit Kindern über schwierige Themen ins Gespräch kommen wollen?
Ja, ich bin ja selber so eine Erklärbär-Mama und habe beim Schreiben des Buches mal wieder gelernt, dass wir, wenn wir gute Gespräche führen wollen, in erster Linie nicht sprechen sollten. Also nicht so viel, sondern erstmal zuhören und Fragen stellen und nicht so viel erklären. Manchmal frage ich jetzt meine Kinder, rede ich zu viel? Soll ich mal still sein? Mhm. Okay, dann, dann sag doch mal, was du über das Thema denkst. Ja, also das ist, glaube ich, so der erste wichtige Schritt.
Okay. Und wenn wir Eltern jetzt ein Gespräch initiieren wollen, worauf sollten wir dann in Bezug auf die Gesprächssituation achten? Also zum Beispiel wann oder wo sollten wir reden?
Also Säuglinge zum Beispiel unterhalten sich sehr gerne abends. Die wollen nämlich abends tatsächlich von ihrem Tag erzählen. Und wenn man dann abends so am Bett fertig machen ist, dann liegen die ja oft da und das ist eine total super Situation, um wirklich in Kontakt zu gehen und zu sagen, ja, erinnerst du dich an den Hund von heute Mittag? Ja, wow, wow, hat der gemacht, ne? Und was hat er dann gemacht? Also das ist eine gute Zeit und eine gute Situation, mit den ganz Kleinen zu reden. Bei Kleinkindern, kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf, ist zum Beispiel keine gute Situation, wenn die sich gerade drauf aufregen. Mhm. Und dann das Kind zuzutexten bringt halt nichts, weil das Gehirn nicht online ist, du kommst halt nicht ran. Mhm. Und bei denen ist es oft so, dass die gut so nebenbei beim Spielen sich unterhalten. Ne? Wir bauen irgendwas und wir kommen so nebenbei ins Gespräch. Wo ist eigentlich der Opa hin? Wieso kommt der eigentlich gar nicht wieder? Mhm. Und bei Schulkindern ist es so, dass es super wichtig ist, dass wir halt zum Beispiel nicht am Schultor über die Handysache diskutieren, die wir gerade rausgefunden haben oder so, weil die einfach nicht vor ihren anderen Klassenkameraden blamiert werden wollen. Und ne, da ist es gut, so einen privaten Moment zu finden. Und bei Teenagern gilt dasselbe. Dort ist es aber auch oft total hilfreich, so nebenbei Gespräche zu führen. Also meine Teenager und ich führen viele Gespräche beim Autofahren. So, man guckt halt nach vorne, man hat so ein bisschen was zu tun und es ist nicht so dieses Frontale, so wir reden jetzt mal über Sex. Keiner hat Bock. Ne? Oder, weiß nicht, beim Pizzabacken. Ich finde, Pizzabacken ist bei uns, wir backen bestimmt einmal pro Woche Pizza, allein deshalb, weil das so ein Gesprächsevent ist. Da muss man so viel machen, also wir machen die Soße selber und den Teig selber. Bis das in 2 Stunden das Ding fertig ist, kann man so viele Gespräche führen und auch wieder nicht dieses Frontale, sondern dieses Nebenbeigespräch. Und das kann manche Themen tatsächlich erleichtern. Mhm. Und andere Gespräche führe ich halt wirklich, jetzt ist der Hund gestorben, komm in meinen Arm und sag mir, wie du dich fühlst, wenn du magst.
Mhm. Okay. Ja, Eltern fällt es ja manchmal besonders schwer, so einen Anfang für das Gespräch zu finden. Hast du denn da ein paar Tipps und ein paar Ideen, wie uns das leichter fallen könnte?
Ja, eigentlich ist es ein Tipp, den ihr von mir schon kennt, runter mit dem Perfektionismus. Ich kann auch zu meinem Schulkind sagen, ey, ich würde gerne mal drüber sprechen, dass wir da mit deiner Freundin, das klappt irgendwie nicht. Und dann sagt das Kind, nee, ich will jetzt nicht. Und sage ich, na gut, dann komme ich später wieder. Mhm. Also da passiert ja nichts. Ne? Also ich habe oft immer dieses Gefühl gehabt, oh Gott, ich brauche den perfekten Gesprächsanfang und den perfekten Moment und das muss funktionieren. Nee, muss es ja nicht. Also ich kann auch gerade zu Schulkindern und Teenagern kommen und sagen, ey, ich habe das auf dem Herzen, ist das jetzt ein guter Moment? Oder können wir das wann anders besprechen? Und meine Kinder zum Beispiel kennen das, weil ich ihnen das umgekehrt auch beigebracht habe, dass ich gesagt habe, ich will gerne mit dir drüber reden, aber jetzt habe ich gerade die Suppe auf dem Herd, das Handy am Ohr und die Katze hat gekotzt. Können wir das vielleicht in einer Stunde besprechen, wenn ich die Küche sauber gemacht und wir gegessen haben? Mhm. Und genauso können wir es mit den Kindern eigentlich auch handhaben. Dass wir einfach mit weniger Druck anfangen und sagen, hey, ich würde da gerne mal drüber sprechen, wie sieht's denn aus?
Okay. In deinem Buch schreibst du ja, dass Kinder in verschiedenen Altersphasen auf Ansprachen unterschiedlich reagieren. Kannst du das nochmal genauer erklären?
Naja, also es gibt ja, also die ganz Kleinen zum Beispiel, die sind ja sehr, sehr offen für Gespräche, ne? Und die sind oft auch offen für Gespräche, für die Kinder später nicht mehr offen sind. Also ich kann einem Dreijährigen die Körperteile viel einfacher erklären als einem Neunjährigen, weil der Neunjährige findet das alles peinlich und lustig. Also ich habe einfach einen anderen Zugang. Und gleichzeitig kann ich einem Neunjährigen, wenn der sauer ist, durchaus gut erreichen, weil er sich besser regulieren kann als ein Vierjähriger. Wenn der sauer ist, ist der sauer, da hast du keine Chance. Mhm. Also in unterschiedlichen Altern ist es einfach, es gibt so unterschiedliche Ebenen, auf denen ich die Kinder erreichen kann. Und gerade kleine Kinder sind noch sehr emotional. Also ich sage immer, die hören uns mit dem Körper. Da kann ich nicht mit dem Kopf ankommen. Da kriege ich keinen Kontakt. Da muss ich mit dem Körper hingehen. Also ich muss die, wenn ich kann, die ganz Kleinen nehme ich ja an meinen Körper ran. Mhm. Da kommuniziere ich ja quasi wirklich von Haut zu Haut. Und bei den etwas Größeren verbinde ich mich emotional. Also ich muss wirklich gucken, wie fühlt sich das Kind und oh, jetzt bist du echt sauer oder oh, war ja jetzt, oh, das war traurig, oh, jetzt ist es schiefgegangen oder boah, jetzt bist du wütend oder ja, da wäre ich ja auch wütend. Also ich muss mich emotional erstmal verbinden. Und größere Kinder haben einen anderen Kanal offen. Ne? Gerade Schulkinder, die haben oft so einen sehr logischen Kanal offen. Das ist aber gar nicht so. Das haben sie in der Schule ganz anders erklärt. Mhm. So, okay, wow. Und bei Teenagern wiederum muss ich dann gucken, die sind eher oft in so einem rebellischen, ich weiß das besser, ich will das anders, ich lasse mir nichts vorschreiben. Da gehe ich oft eher auf so einen spielerischen Kanal, dass ich sage, hey, die Katzenklos rufen nach dir, hörst du es auch? Statt, kannst du bitte mal deinen Job machen.
Okay.
Was ich ja besonders spannend fand, ist, dass wir schon mit, du hast es schon gesagt, unseren ganz kleinen Babys ins Gespräch kommen können. Die verstehen ja wirklich schon total viel, auch wenn sie überhaupt noch nicht sprechen können. Und wir können aber, wenn wir da mit denen in die Interaktion gehen, schon ganz, ganz wertvollen Grundstein überhaupt fürs ganze Leben und die Kommunikation legen, richtig?
Ja, also es ist schockierend. Es gibt ja diese Studien an Säuglingen von gehörlosen Eltern, die sich ausschließlich mit Gebärdensprache unterhalten, dass die in einem Alter bereits Gebärdensprache verwenden und zwei Wortsätze bilden, bevor sie überhaupt reden können.
Ja, Wahnsinn.
Das ist so krass. Also ich dachte immer so, Babyzeichen, das ist sowas für Mütter, die sonst nichts zu tun haben. Aber das ist Hammer, was die, wie die Sprache verwenden können. So, das heißt, selbst wenn ich jetzt sage, nee, also Babyzeichen kann ich jetzt nicht auch noch, ist mir echt zu viel, kann ich mir darüber bewusst sein, dass schon Kinder im Alter von wenigen Monaten den Rhythmus und die Logik von Sprache verstehen. Und dass sie viel früher Worte verstehen, als sie das selber ausdrücken können. Also meine Tochter zum Beispiel hat lange bevor sie sprechen konnte, keine Ahnung, anderthalb oder so, auf eine Raupe gezeigt und das Zeichen für Schmetterling gemacht. Ja, cool. Und ich bin fast vom Glauben abgefangen. Das ist nicht dein Ernst. Ne? Aber also sie haben die Sachen im Kopf. Das heißt, wir können schon mit ganz, ganz kleinen Kindern reden, auch wenn sie nicht in dem Sinne antworten, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Und Vorsicht, das finde ich auch wichtig, oft, also ich habe das noch oft gehört, ja, wenn die Kinder im Raum sind, die Säuglinge, kannst du reden, worüber du willst, das kriegen die ja nicht mit, verstehen sie ja nicht. Doch, die kriegen alles mit, also muss ich auch aufpassen, worüber ich rede, wenn die Kinder im Raum sind.
Hm. Das stimmt. Du hast gerade schon diese Wutmomente angesprochen, die bei Kleinkindern ja doch häufiger mal kommen. Und du hast auch schon gesagt, dass man die in diesen Momenten schlecht erreichen kann. Aber wie kommt man denn als Elternteil dann da irgendwie ran an das Kind?
Also die erste Regel ist, finde ich, die schwierigste. Und ich muss sagen, da bin ich der totale Oberloser. Ich muss selber erstmal dafür sorgen, dass mein Gehirn online bleibt. Also ich muss runterfahren. Das Kind flippt total aus. Und wenn ich denke, oh, wir schaffen es nie in den Zoo, wir sind zu spät fürs Kindertheater, das klappt nie. Wenn ich in Stress gerate, ist vorbei. Weil dann habe ich zwei Gehirne unter Stress und dann findet kein Kontakt statt. Und für ein Gespräch brauche ich Kontakt. Mhm. Das heißt, ich muss erstmal runterkommen, damit ich wieder, ich sage das, dass ich wieder so eine Andockstelle habe für die Kinder, ne? Emotional verfügbar sein, dass sie andocken können bei mir.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Und das nächste ist halt auf Augenhöhe, also körperlich zu den Kindern. Ich meine, jeder, der eure Bücher liest, der weiß das auch, ne? Also da bleibt den Kindern bleiben. Und dann erstmal nicht beschwichtigen oder ist nicht so schlimm, so der, ne, der Klassiker, sondern wirklich verbinden. Boah, jetzt bist du gerade echt gelangweilt. Boah, jetzt hörst du mir aber gerade zu. Oder das sind sie jetzt gerade echt doof. Also wirklich verbinden und zwar nicht nur, also vorsichtig, so ab 4 Jahren reagieren die da sehr sensibel. Ne? Ich finde, so einem 2-Jährigen kannst du noch sagen, oh, jetzt bist du aber wütend. Ey, sag das nochmal einem 4-Jährigen, der springt dir mit dem nackten Arsch ins Gesicht.
Wütender. Ja, ja, klar.
Ne? Der sagt, ich bin nicht wütend und du sollst das nicht sagen, was soll denn das? Der ist richtig sauer. Also wir müssen uns wirklich, also Daniel Siegel und Tanner Payne Bryson sagen, wirklich in die Emotionen reingehen oder es bleiben lassen. Wenn ich sage, nee, kann ich nicht reingehen, lasse ich es bleiben und dann muss ich einfach warten und das Kind ablenken, was auch legitim ist. Ne? Ich darf auch sagen, nee, also jetzt, wir müssen dieses Flugzeug kriegen, ich kann jetzt gerade hier nicht kommen. Guck mal da, der Hund! Zur Not geht das auch. Aber ansonsten wirklich mich mit der Emotion verbinden von dem Kind, da hingehen und wirklich sagen, okay, wow, okay, du willst auf die Rutsche und das ist voll und oh, du bist richtig, richtig, richtig sauer. Und dann das Kind erzählen lassen. Ne? Ich stelle mir das mal vor wie so eine Energie, die muss erstmal raus, die hole ich mit Fragen erstmal raus und du wärst jetzt echt gern rutschen gewesen. Oh, du ärgerst dich. Und was wolltest du denn genau machen? Und dann fange ich langsam an, das Gehirn wieder online zu bringen. Was wolltest du denn? Ah, du wolltest vor dem Kind mit der roten Jacke. Ah, und jetzt ist es nach mit dem Kind mit der blauen Jacke. Ah, guck mal, wer ist jetzt? Und dann fange ich an, das so ein bisschen wieder von der Wut weg ins Denken zu kommen. Und erst wenn das alles gemacht ist, kann ich dem Kind sagen, lass mir überlegen, wie könnten wir denn dafür sorgen, dass du jetzt noch rutschen kannst, obwohl wir jetzt eigentlich gleich gehen können. Wir könnten ja vielleicht mal fragen, wollen wir das probieren? Ne? Also, dass ich, der Prozess dauert gar nicht so lange. Also vielleicht die ersten paar Male, aber je öfter wir das machen, desto schneller geht es. Und ich finde, das ist die gute Nachricht.
Mhm. Jetzt hast du eben gesagt, Step 1 ist, uns selber wieder online zu schalten. Wir haben ja einen Podcast und kein Video. Nicola hat gerade ganz theatralisch die Augen verdreht. Ja, es ist die Königsdisziplin und das ist, glaube ich, das, was vielen, vielen Eltern am allerschwersten fällt. Mm. Erstens, gelassen zu bleiben und zweitens, wieder gelassen zu werden. Mm. So, jetzt erzähl doch mal ein paar Geheimtipps. So aus dem Nähkästchen.
Ja, ich habe da ein Buch drüber geschrieben, das heißt Erziehung.
Das ist schon mal gut.
Und also der erste Geheimtipp, finde ich, ist, wenn ich merke, ich gehe immer hoch, wenn das Kind hochgeht, erstmal in einem ruhigen Moment. Die Eltern sagen immer zu mir, Nick, wenn ich ausraste, was kann ich in dem Moment selber tun? Die Antwort lautet, gar nichts, Honey, weil du bist im Stress, du bist im roten Bereich, du wirst jetzt einfach ausrasten, das ist halt jetzt so. So, das heißt, in einem ruhigen Moment gucken, okay, was triggert mich? Weil wenn wir Eltern mal gucken, was passiert eigentlich, dann sind es immer Ängste, die uns total hochgehen lassen, die mit der aktuellen Situation eigentlich nichts zu tun haben. Also wenn ich mal überlege, warum gehe ich hoch? Also mein Sohn hat zum Beispiel letztens die Haustür offen gelassen. Wir haben 3 Katzen und meine absolute Panikangst ist, diese Katzen laufen auf die Straße und dann ist irgendeine tot.
Ja.
So, das heißt, ich komme in den Flur runter, sehe die Tür offen und brülle, mein Sohn ist 17, brülle durchs ganze Haus, die Tür ist offen. Mein Sohn kommt völlig gelassen runter und sagt, Mama, ich sehe, dass du sauer bist, aber das ist keine Notfallsituation. Ich drehe dir den Hals um. So, was ist da passiert bei mir? Okay, bei mir ist Folgendes passiert. Ich sehe die offene Tür, ich habe Angst, die Katzen rennen raus und dann geht bei mir so ein Film los. Die Katze wird überfahren, meine Tochter ist total traurig, ich muss die wochenlang irgendwie durch die Trauer begleiten, die kriegt Probleme in der Schule, nächste Woche muss ich nach Berlin, ich habe noch den, ich muss ein Buch haben. Ja. Panik. Hat mit der Situation, dass die Tür offen steht, absolut gar nichts zu tun. So, mir darüber klar zu werden, wenn mein Vierjähriger im Supermarkt ausflippt, habe ich das Gefühl, ich bin ein schlechtes Elternteil und alle werden mich unmöglich finden und ich werde für immer alleine sein und niemand liebt mich und ich werde allein sterben. Und ja, so ist es doch am Ende.
Es ist einem peinlich, total.
Mhm. Ja, genau, es ist dir peinlich, weil soziale Ausgrenzung für den Homo sapiens extremen Stress im Gehirn erzeugt. Und wenn ich sowas zum Beispiel mit sozialer Ausgrenzung verbinde, dann kann ich nicht ruhig bleiben, weil dann ist es für mich eine absolute Ausnahmesituation und dann gehe ich mit hoch. Bäm. So, wenn ich mir dessen erstmal bewusst bin, okay, ich mache das mittlerweile so, ich drehe mich um und denke, oh, der Tiger ist gar nicht da. Ich fühle mich
ganz bewusst,
so,
ja.
Ich drehe mich tatsächlich körperlich um und denke, ah, nee, der Tiger ist gar nicht da. Okay, und dann zweiter Hack, also erster Hack, ist der Tiger da oder nicht? In der Regel ist er nicht da. Zweiter Hack, wirklich ganz banal, nicht auf Zehen zählen und einatmen, weil damit aktiviere ich mein Stresssystem, sondern ausatmen. Länger ausatmen als einatmen. Es ist so banal, aber wenn man es mal macht, das ist wie eine Fernbedienung fürs Gehirn. Du machst, wenn du dich aufregst, oh Gott, was macht das Kind? Du merkst, ich atme ein, ich halte fest. Okay. Atem raus. Aber, nein, warte, das war falsch. Das machst du 4 oder 5 Mal und du kannst dabei zugucken, wie dein Gehirn runterfährt. Das ist so krass. Und diese Zeit hast du in der Regel, wenn das kurz davon ist, vom Fensterbrett zu springen, dann lässt du das bitte bleiben, gehst hin und holst dein Kind runter. Aber in der Regel haben wir diese paar Sekunden, die es dauert. Und dann verändert sich was, weil dann kriegt das Gehirn mit, ah, keine Notsituation. Und plötzlich ist der Verstand wieder online. Und plötzlich kann ich all die schlauen Dinge, die ich in euren Büchern gelesen habe oder in meinen, auch umsetzen.
Ja, man muss das parasympathische Nervensystem aktivieren. Und ich fand auch die Erkenntnis ganz interessant, dass das wirklich auf Knopfdruck gibt. Also man kann sich die Ohren massieren, hinter dem Ohr langfahren, summen, singen, alles, was irgendwie die Stimmbänder in Regung bringt. Ganz, ganz spannend. Also wirklich sich aktiv selbst beruhigen. Funktioniert tatsächlich.
Genau, du hast zwei Wege, wie du drankommst. Eine ist Körperwahrnehmung. Also sobald du den Inselkortex anschaltest, also ob du dir jetzt die Oberschenkel klopfst oder die Hände reibst oder das Gesicht reibst oder dich abklopfst oder jemanden umarmst. Alles, was den Inselkortex, die Körperwahrnehmung aktiviert, klappt rüber ins Parasympathische. Und sing, summ, was du gerade gesagt hast, ist ja nichts anderes als lange ausatmen. Ne?
Stimmt.
Ist einfach nur lange ausatmen, heißt einfach nur, ah, wir sind in Sicherheit, eine Runde Parasympathikus.
Gut zu wissen. Lass uns mal zurückkommen zu dem Thema deines Buches, nämlich Gespräche mit Kindern. Du schreibst, dass diese Gespräche auch Empathie bei den Kindern fördern. Wie passiert das denn genau?
Also grundsätzlich ist es so, dass ja auch schon ganz kleine Säuglinge sozusagen Empathie haben. Also man weiß, dass ganz kleine Säuglinge schon reagieren, wenn andere Säuglinge im Raum weinen zum Beispiel. Aber dieses mich in jemanden einfühlen muss, ich lernen. Und wie lerne ich das? Ich lerne es natürlich, indem ich gespiegelt werde von Menschen, die in meiner Umgebung sind. Das machen wir alle, habe ich jetzt tatsächlich in der Fortbildung gerade mal wieder gelernt. Wir machen es tatsächlich, wenn wir körperlich und geistig gesund sind, intuitiv. Wir spiegeln Kinder. Das ist das, was wir machen als Homo sapiens. Es sei denn, man hat das uns abtrainiert. Und wenn ich diese Empathie stärken will, dann muss ich Kindern beibringen, wenn jemand so ein Gesicht hat, dann fühlt, das ist das Wort dafür. So, das ist der Teil, der nicht mehr intuitiv ist. Ne? Die Worte dafür, die muss ich lernen. Die sind in jeder Sprache anders, in jeder Kultur anders. Es gibt erlaubte Gefühle, unerlaubte Gefühle und so weiter. Und das ist das, was ich den Kindern beibringen kann in Gesprächen. Zum Beispiel, wenn wir Bilderbücher lesen, dass ich sage, Mensch, der Igel, wenn der so guckt, wie fühlt er sich denn wohl? Was gibt es denn da für Wörter für? Und was gäbe es denn noch für Wörter für? Oder aus welchem Gefühl heraus hat die Person denn das und das gemacht? Warum macht man denn sowas? Ja, weil man wütend ist. Ja, ne, würde ich auch sagen. Aber vielleicht war er auch traurig und war dann erst traurig und dann wütend. Ne? Dass man solche Konzepte erklärt in Gesprächen, zum Beispiel über Bilderbücher.
Okay. Nicola, wenn wir über Kommunikation sprechen, dann weiß ich, dass es vielen Eltern super schwer fällt, Grenzen zu formulieren. Also so, dass die klar sind und ihr Kind im besten Falle tut, was sie sich von ihnen wünschen. Wie mache ich das denn möglichst wertschätzend?
Also wertschätzend und klar ist, glaube ich, echt der Trick. Ich habe gestern eine Mama gesehen, das war im Bus, die sagte, Ilan, also ich fände es jetzt echt ganz nett, wenn du da mal runterkommen würdest. Und was hat Ilan gemacht? Ilan hat sich gedacht, das finde ich cool, wenn du das nett findest. Aber ich finde es cool hier oben, ist okay, oder? Also eine klare Kommunikation ist halt wichtig. Und gleichzeitig, was wir halt oft falsch machen, ist, dass wir einerseits sehr spät die Grenze setzen. Also manchmal habe ich Eltern bei mir im Camp, wo ich denke, also so klettert mein Kind nicht auf mir rum. Dann gehe ich auch hin und frage, findest du das angenehm? Ja, ja, geht schon. Nee, es war nicht meine Frage. Ist das angenehm für dich? Mhm. Naja, aber er möchte gerade, halt, warte. Meine Frage war, ist das angenehm? Nee, also angenehm ist das nicht. Mhm. Möchtest du, dass dein Kind das weitermacht? Ja, ich habe jetzt auch keine Lust, mich mit ihm zu streiten. Okay, möchtest du, dass dein Kind lernt, dass man das bei Menschen macht und dass das dann auch bei anderen Menschen macht? Und da macht's Klick. Ach so, ja, nee, das will ich nicht. Wäre es vielleicht eine gute Idee, ihm dann jetzt eine Grenze zu setzen? Also das ist das, wir sind oft sehr spät, weil wir nicht in den Konflikt gehen wollen, weil wir es nicht gelernt haben, weil wir gelernt haben, dass Grenzen setzen wehtut und unangenehm ist. Und das Zweite, was wir oft machen als Eltern, ist, dass wir das Bedürfnis oder die Haltung oder den Impuls des Kindes abwerten. Was denn, jetzt noch ein Eis oder was? Aber kannst du mal runtergehen? Merkst du nicht, dass mich das stört? Ne? Also, dass wir das so abwerten, so das Kind ist schlecht. Und das ist eine sehr unschöne Grenze und da kriegen wir in der Regel auch Widerstand. Mhm, oder die Kinder sind verletzt oder sie krachen dann später oder so. Mhm. Der Trick ist also, frühzeitig zu sagen, stopp, das tut mir weh, ich möchte das nicht. Wenn du klettern willst, kletter da drüben. Oder zu sagen, boah, ich verstehe das. Ey, manchmal könnte man, ich könnte auch manchmal Schokolade essen, bis ich platze. Jetzt gibt's gleich Mittagessen. Also jetzt gibt's erstmal Mittagessen. Danach können wir über Schokolade reden. Also dass ich das Bedürfnis des Kindes nicht als kindlich und kindisch und schlecht und gierig abwerte, sondern einfach anerkenne. Wir sind alle manchmal gemein und egoistisch und unvernünftig und gierig. Warum denn nicht? Ja. Weißt du, ich bin das auch manchmal. Ich kann echt scheiße sein. Aber ja, wir sind halt Menschen. Und dann zu sagen, und trotzdem, stopp. Ich verstehe, dass man so denken und fühlen kann. Stopp, du trittst nicht gegen mich. Dann ist es eigentlich ganz einfach.
Okay. Lass uns mal jetzt über ein paar Themen sprechen, die fast allen Eltern schwer im Magen liegen. Also ich weiß zum Beispiel, dass viele Eltern sehr enttäuscht sind, wenn sie ihr Kind beim Lügen ertappen. Wie schaffen wir es denn, da dann ein konstruktives Gespräch darüber zu führen?
Ich war ja gerade bei der Karin Heinrichs und der habe ich gerade mein Gesprächsbuch in die Hand gedrückt und sie sitzt aufgeklappt an der Stelle, an der steht als Überschrift, Lügen will gelernt sein. Und sie war so, was? Was ist das denn? Ja, naja, also wenn ich mein Kind beim Lügen erwische, darf ich mir erstmal auf die Schulter klopfen. Ich habe es nämlich geschafft, ein Kind großzuziehen, was in der Lage ist, sich zu überlegen. Ich möchte, dass die Danielle mir einen Kaffee kauft. Das wird sie jetzt so ohne weiteres nicht machen. Aber wenn ich sagen würde, ich habe mein Geld vergessen, dann könnte in Daniels Kopf ja...
Ja, mein großes Herz würde das
große Herz,
zulassen.
Dein großes Herz anspringen und sie würde mir vielleicht einen Kaffee kaufen. Und wenn ich dann vielleicht noch sagen würde, ich habe schon seit 3 Wochen keinen Kaffee getrunken, dann würde ich vielleicht einen besonders großen Kaffee geben. Also das ist ja irre, was da für ein Gedanke hinterstehen muss. Und da muss ich mich hinterher daran erinnern, dass ich mir nicht vor deinen Augen hinterher noch ein Brötchen kaufe, weil ich ja gesagt habe, ich habe kein Geld. Also Lügen ist ja super komplex. Wahnsinn. Also deswegen lüge ich nicht. Ich bin einfach zu doof.
Ja, also gibt Studien, dass tatsächlich die Intelligenz eines Kindes daran schon erkannt werden kann, wie gut und wie früh es lügt. Also das sage ich dann immer zum Trost, wenn dein Vierjähriges schon lügt. Ja,
ja,
das ist ein Zeichen von hoher Intelligenz, genau.
That's cool. So, das heißt, also grundsätzlich erstmal alles richtig gemacht. Kind lügt, perfekt, Gehirn entwickelt sich normal. Danke. So. Ne, also die erste Info ist auch immer, alle Kinder lügen hoffentlich irgendwann, weil sie das ausprobieren. Das ist auch ein soziales Experiment. So, und jetzt kommt der interessante Punkt, der auch im Gesprächebuch ganz viel Platz hat. Warum lügt das Kind? Und wie kann das Kind das, was es mit dem Lügen erreichen will, auf einem anderen Weg erreichen? Und da wird es dann im Gespräch interessant.
Okay.
Ne, was hast du erreicht mit der Lüge? Also weiß nicht, eine Freundin hat mir gerade erzählt, dass ihre Tochter in der Schule erzählt hätte, sie hätte einen dreibeinigen Hund. Ist natürlich irgendwann aufgeflogen, dass sie keinen dreibeinigen Hund hat. Aber die interessante Frage ist nicht, warum lügt das Kind oder welche Strafe sollte ich setzen, sondern was wollte das Kind erreichen? Wahrscheinlich Aufmerksamkeit. Ich habe was Besonderes. Ah, okay, du willst Aufmerksamkeit kriegen und besonders sein. Wie könnten wir das erreichen, anders als mit einer Lüge? Also vielleicht hast du ja ein 4-beiniges Meerschweinchen und das ist jetzt gar nicht so schlecht, so viel schlechter als ein 3-beiniger Hund. Und dann können wir mit den Kindern ins Gespräch kommen. Denn was hast du mit der Lüge erreicht? Also ich hatte ganz kurz Aufmerksamkeit und als es rauskam, hatte ich ganz viel Ärger. Oh, blöd. okay, wie könnten wir denn die Aufmerksamkeit kriegen ohne den Ärger? Und so entstehen plötzlich Gespräche, die nichts mit Schuld und Strafen und schlechtem Gewissen und Sühne zu tun haben, sondern mit, ah, soziales Experiment, cool, wie finden wir eine sozial akzeptable Lösung?
Mhm. Cool.
Ein anderes Thema sind ja auch immer Freundschaften, die wir Erwachsenen vielleicht etwas schwierig finden. Also da ist vielleicht das Kind in der Kita, in der Schule, was unser Kind rumkommandiert oder erpresst mit, du kommst nicht zu meinem Geburtstag, wenn du nicht machst, was ich sage. Das ist, glaube ich, für viele sehr, sehr schwierig. Wie finden wir denn da einen Weg, wo wir miteinander ins Gespräch kommen und auch unsere Sorgen und Nöte ja irgendwie so schildern, dass unser Kind zumindest mal überdenkt, was wir uns wünschen.
Boah, ich habe ganz schlechte Nachrichten. Die erste Ansage ist, schluck's runter.
Ja.
Das bringt nichts. Wenn ich hingehe und sage, ich habe das Gefühl, dieses Kind ist nicht gut für dich, werde ich 100% Widerstand kriegen. Warum? Die Marie ist total nett. Und wenn ich dann in eine Diskussion kriege, dann kriege ich nur Druck. Mhm. No way. Der andere Weg ist viel, viel versprechender, wenn wir schauen mit dem Kind zusammen, wie fühlst du dich, wenn Marie da ist? Was bringt dir diese Freundschaft? Was bringt sie für dich? Wie fühlst du dich in dieser Freundschaft? Kannst du, also ein Thema finde ich in der Grundschule ist viel, kannst du diesem Menschen absagen? Kannst du dich mit anderen Menschen verabreden, ohne dass dieser Mensch sauer ist? Das ist ja oft so toxische Freundschaften, die dann Kinder so isolieren und so. Fühlst du dich wohl? Kannst du der Mensch sein, der du bist, wenn dieses Kind da ist? Um dem Kind klarzumachen, über seine eigenen Antworten, wie ist diese Freundschaft für mich? Und dann nicht, siehst du, und deswegen laden wir Marie nicht mehr ein, sondern okay, na dann lass uns doch mal gucken, wie wir damit umgehen können. Gibt es andere Leute, mit denen du dich besser fühlst? Und dann gezielt diese Leute mehr einladen. Also eher so ein defensiver Ansatz als so ein offensiver, weil gerade, also ich meine, im Kindergartenalter ist kein Problem, ne? Wir laden das Kind einfach nicht mehr ein. Oh, wir haben leider freitags immer ganz schlecht. Ne? Aber mit einem Schulkind kannst du das nicht mehr machen. Also okay. Das eher so, wie finden wir Wege, wo dieses Kind andere Kontakte kriegt und dieser Kontakt in den Hintergrund treten kann. Und es ist wichtig im Schulkindalter, weil im Teenageralter haben wir darauf keinen Zugriff mehr. Mhm. Wenn die Kinder es bis da nicht gelernt haben, wird es echt schwierig. Also nicht gar nicht mehr, aber es wird viel schwieriger. Weil die Peer Group viel wichtiger ist.
Mhm. Ein weiteres Thema, was häufig schwierig ist, ist, dass Kinder manchmal eine Menge gekauft bekommen wollen und wir Eltern nicht alles kaufen wollen, was sie sich so wünschen. Mhm. Wie schaffen wir das denn in Gesprächen, dass unsere Kinder so ein Gefühl dafür entwickeln, dass Menschen für Geld arbeiten müssen und dass es eine begrenzte Ressource ist und dass wir sorgsam damit umgehen müssen?
Hatte ich auch gerade ein tolles Gespräch mit einem Papa, der gesagt hat, ja, meine Tochter geht davon aus, ich habe da so eine Plastikkarte und mit der kann man alles kaufen. Ja, aber es ist ja das, was die Kinder sehen.
Ja, klar.
Und das heißt, und wenn wir dann sagen, ja, Geld wächst nicht auf Bäumen, wie stellst du dir das vor, dann wissen sie immer noch nichts. Also, ne, bin ich zwar mein Frust losgeworden, aber sind sie so schlau wie vorher. Also das heißt, ich habe mich tatsächlich, an der Stelle war ich echt früh, mich mit meinen Kindern ganz früh hingesetzt und habe ihnen erklärt, wie geht denn der Weg des Geldes? Was ist denn überhaupt Geld? Also was für Worte gibt es denn für Geld? Wie funktioniert denn Geld? Und meine Kinder fanden das dann immer super faszinierend. Das ist Papier und wir haben uns darauf geeinigt, dass es einen Wert hat. Das ist doch irre, Mama.
Ich sage, ja, im Grunde irre,
aber hey, das funktioniert voll gut. Und dann haben wir lange darüber gesprochen, warum funktioniert das? Warum haben Menschen sich das ausgedacht? Warum ist es mit Muscheln viel schwieriger als mit Papier und so weiter? Also erstmal dieses System zu erklären, bevor ich wieder mit Schuld und Sühne komme, ja, du gibst hier mein Geld aus. Mhm. Und dann den Kindern, wenn sie irgendwann soweit sind, auch zu sagen, okay, das ist die Menge Geld, die uns zur Verfügung steht. Was machen wir damit? Also meine Tochter wollte zum Beispiel immer ein Pferd. Und dann habe ich gesagt, ja, Pferd, also Pferd kaufen ist eigentlich kein Problem. Pony kriegst du, keine Ahnung, ab 800 Euro oder so.
Aber die Tierarztkosten, ich kenne diese Gespräche. Der Hufschmied, das Mutter.
Ja. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns mal 2, 3 Leute gesucht, die Pferde haben. Und dann haben wir uns mal erzählen lassen, was kostet denn so ein Pferd?
Ja, genau.
Wie oft ist denn das? Wie viel Geld muss man da? Und haben ausgerechnet, Wahnsinn, ein Pferd wäre, als würden wir uns eine zweite Wohnung mieten.
Ja.
Und damit konnte mein Kind was anfangen. Krass, eine zweite Wohnung mieten. Mhm. Und dann haben wir auch überlegt, okay, was geben wir denn für Urlaub aus oder für andere Dinge? Was können wir denn nicht mehr machen, weil wir halt nicht unbegrenzt Geld haben, wenn wir diese zweite Wohnung mieten können würden? Und da kam dann tatsächlich dann auch so ein Konsens, dass meine Tochter selber gesagt hat, ja, dann sind Reitstunden vielleicht doch schlauer. Und ich so, der Geld ging an mir vorbei. Also, dass die Kinder da wirklich so ein Gefühl dafür kriegen, wie das funktioniert.
Meine Tochter ist jetzt relativ frisch, fast 16, sagt irgendwann, Mama, ich bin so froh, dass ihr mir kein Pferd gekauft habt. Ja, cool. Das hätte ich jetzt an der Backe und hätte gar keine Lust mehr drauf. Ich dachte, ja, irgendwann kommt die Einsicht. Puh, Gott sei Dank. Schön.
Ja, genau so ist es. Was ich super wichtig finde zum Beispiel, was meine Kinder auch tatsächlich ganz früh gelernt haben, zu unterscheiden, ist es etwas ein Asset oder eine Liability? Da gibt es tatsächlich ein Kapitel im Buch zu, weil ich das hätte ich gerne früher gelernt. Ein Asset ist etwas, was mir Geld sichert oder bringt. Also ich kaufe eine Wohnung, wenn man jetzt mal ganz groß denkt, ich kaufe eine Wohnung und ich vermiete sie. Das ist ein Asset, weil die bringt mir Geld. Mhm. Wenn ich eine Wohnung auf Kredit kaufe, in der ich selber wohne, das ist kein Vermögen, weil das Ding kostet mich jeden Monat. Und wenn ich es nicht mehr zahlen kann, fliegt mir der Kredit um die Ohren. Das ist doch Mist. Mhm. Also das ist eine Liability. Und dann habe ich meine Kinder mal gefragt, okay, wenn du das und das kaufst, ist das ein Asset oder ein Liability? Wenn ich jetzt Dinge kaufe, die ich aufesse oder Plastikspielzeug, das sowieso kaputt geht, bringt mir das was oder schmeiße ich das Geld einfach weg? Und das früh zu verstehen, okay, so ein Pferd ist eine riesen Liability. Das ist Wahnsinn. Es sei denn, du sorgst irgendwie dafür, dass das Pferd arbeitet, als Reitschulpferd oder auf Turnieren, wo wir dann gesagt haben, das würden wir uns für unser Pferd nicht wünschen. Wir wollen nicht, dass dieses Pferd über Hindernisse springen muss, damit es irgendwie sein Futter verdient. Also auch solche Gedanken dann mit den Grundschulkindern und Crewkindern zu klären, das fand ich total hilfreich, um da sie auch zu so einem langfristigen Selberdenken anzuregen.
Aber gibt es denn Situationen, in denen Kindern quasi etwas haben, wo das Geld etwas erwirtschaftet? Eigentlich ist es doch immer nur, sind es doch immer nur Konsumausgaben, oder?
Na, ab einem gewissen Alter, also mein Sohn zum Beispiel hat jetzt ein Schachbrett gekauft und hat in der Schule einen Schachclub aufgemacht. Da kriegt der pro Woche von jedem Kind 3 Euro, damit die an den Schachclub teilnehmen kann und da bringt der ihn schon bei.
Das ist aus dem Jungen wird mal was, eindeutig.
Und ich glaube, dass das mit was damit zu tun hat, dass er weiß, so funktionieren diese Dinge.
Mhm. Cool. Ja, für die größeren Kinder auf jeden Fall. Mhm. Ja, lass uns mal am Ende der heutigen Folge nochmal kurz über ein Thema sprechen, was gesellschaftlich ja irgendwie weitestgehend immer noch tabu ist, aber trotzdem jedes Kind irgendwann mehr oder weniger damit in Berührung kommt. Den Tod. Mhm. Das heißt, die Großeltern oder das geliebte Haustier. Wie gelingt es uns denn da einfühlsam ins Gespräch zu kommen über dieses Thema?
Ich glaube, der wichtigste Punkt, der vielen Eltern schwerfällt und vielleicht auch nicht so klar ist, ist, wir müssen drüber reden. Also wie viele Eltern kommen zu mir und sagen, ja, der Opa ist jetzt seit 3 Monaten tot, aber der Vierjährige weiß es immer noch nicht. Wow. Was machen wir denn jetzt? Weil irgendwann fahren wir jetzt mal wieder in den Süden, wo der wohnt, oder in den Norden oder in die Stadt. Und dann wird er fragen, was mache ich denn da? Okay, schwierig. Also das ist, glaube ich, der erste Punkt. Wir müssen drüber reden und wir dürfen unseren Kindern auch zumuten, dass sie die Wahrheit erfahren. Weil Kinder können mit der Wahrheit in aller Erfahrung nach total gut umgehen. Mhm. Der Punkt ist, glaube ich, vielmehr, dass sie in unterschiedlichen Altersgruppen total crazy und unterschiedlich darauf reagieren. Also 3-Jährige sagen, Opa ist tot, alles klar, ist im Himmel, habe ich verstanden. Und wann kommt er wieder? Mhm. Ja. Und dann denkst du so, hallo? Habe ich doch gerade erklärt. Also kleine Kinder können mit Endgültigkeit aufgrund ihres fehlenden Zeitgefühls, der fehlenden Gehirnreife an der Stelle, gar nichts anfangen. Die verstehen das gar nicht. Während Grundschulkinder damit sehr wohl was anfangen können, auch trauern, auch Angst kriegen. Stirbt jetzt noch jemand? Könnten Mama und Papa oder Mama und Mama oder Papa und Papa auch sterben? Oder mein Haustier oder so. Und Teenager wiederum brauchen eine gute Begleitung, weil die ziehen sich oft zurück mit ihrer Trauer, brauchen aber eigentlich eine Begleitung für diese Trauer, eine Einfühlsame, ohne dass man ihren Safe Space dann so eindringt. Also das heißt, es ist ein bisschen komplizierter, mit den Kindern umzugehen. Aber die Grundannahme muss immer sein, alles, was wahr ist, wird gesagt. Wenn Opa tot ist, ist Opa leider tot. Und dann kommt es ja auch darauf an, was wir für ein Weltbild haben. Also geht er in den Himmel oder ins Paradies oder ist er einfach nur biologisch zu Ende? Also das ja, kommt ja dann auch auf die Familie an. Und da finde ich, ist das eigentlich auch eine super Gelegenheit, mal zu überlegen, was haben wir denn eigentlich von Glauben? Also was haben wir denn? Sind wir jetzt irgendwie eher kirchlich? Sind wir religiös? Sind wir eher naturwissenschaftlich? Was sind wir denn für eine Familie? Und dann auch so ein Gespräch damit anzuknüpfen, weil das ja auch was mit Spiritualität zu tun hat. Wie ticken wir? Woran glauben wir? Was sind unsere Werte? Und dann kann es eigentlich für alle eine ganz schöne Erfahrung sein.
Ja, total. Ich kann mich erinnern, dass meine Kinder damals, als unsere Katze gestorben ist, gefragt haben, wir haben die halt vergraben. Und da habe ich gesagt, ja, da wird halt wieder Erde draus gemacht. Die Würmer kommen, zersetzen das. Das ist ja spannend. Und dann ist ja der Baum quasi die Erde. Also ist ja unsere Katze in dem Baum drin. Mhm. Ich sage, ja, genau. Exakt. Und die sind da total interessiert. Und das war gar nicht so negativ behaftet, wie ich es eigentlich erwartet hätte.
Mhm. Und das, was du sagst, ist eine super Gelegenheit. Kindern Tod auch in kleinen Schritten nahezubringen. Ja. Also es gibt einen ganz tollen Song von Heinz-Rudolf Kunze, der heißt Abschied muss man üben. Also im Wald ein totes Tier zu finden, ist ein erster Schritt, sich mit Tod auseinanderzusetzen. Ein toter Vogel. Und nicht, nein, nein, der ist morgen wieder wach. Nee, der ist morgen nicht wieder wach. Der wird zur Erde, wie du es gesagt hast. Das ist der Kreislauf des Lebens. Und es stirbt ein Haustier. Es stirbt vielleicht jemand in der entfernteren Verwandtschaft. Und dann stirbt vielleicht jemand in der Verwandtschaft. Aber wenn ich das schon üben konnte, dann kann ich viel besser damit umgehen. Ich meine, hallo, jedes Wurstbrot hat einen Tod vor sich. Ist einfach so. Ne? Ja. Das, wenn man das weiß, das hilft einfach.
Ja, cool. Vielen Dank, liebe Nicola. Da waren wirklich viele, viele wertvolle Inspirationen für wertvolle und vertrauensvolle Gespräche in schwierigen Situationen. Schön, dass du da warst und dein Buch vorgestellt hast. Vielen, vielen Dank.
Danke, Katja.
Wenn ihr noch mehr lesen wollt, dann schaut doch unbedingt in Nicolas Buch 10 wirklich wichtige Gespräche, die Kinder und Eltern wachsen lassen. Darin findet ihr noch ganz, ganz viele Gedanken dazu, wie Kinder Mut lernen oder Freunde finden oder auch wie man sie aufklären kann und wie wir mit ihnen über Toleranz sprechen. Wir verlinken das Buch natürlich auch wieder im Blog und in den Shownotes. Mir hat das Buch wirklich sehr gut gefallen und daher freue ich mich natürlich auch davon wieder ein Exemplar verlosen zu dürfen. Schaut doch gleich mal bei Instagram vorbei, dort findet ihr ein Posting zum Buch. Und mit einem Kommentar unter diesem Beitrag seid ihr dann ganz schnell und unkompliziert im Lostopf. Alternativ könnt ihr natürlich auch wieder eine E-Mail an wunschkindblog@gmail.com mit dem Betreff Nicola schicken. Wir wünschen allen, die teilnehmen, viel, viel Glück. Und wenn ihr noch mehr von Nicola hören wollt, dann schaut doch mal in unser Blogarchiv. Nicola war nämlich schon mehrmals bei uns zu Gast mit wirklich interessanten Themen, zum Beispiel in Folge 11, als es um das Sauberbleiben und Sauberwerden, also windelfrei und Töpfchentraining ging. Oder in Folge 13 haben wir über die Einschlafbegleitung, das Familienbett und das Durchschlafen gesprochen. Und wir haben mit Nicola außerdem darüber gesprochen, wie wir erziehen können, ohne zu schimpfen. Das war in Folge 25. Und das Thema Grenzen setzen, das ist ja auch ganz spannend. Darum ging es ganz ausführlich in der Folge 79. Vielleicht ist ja was Spannendes für euch dabei. Die Folgen verlinken wir natürlich auch wieder in den Shownotes und im Blog. Und dort findet ihr heute auch mal einen Link in unser Podcast-Archiv, wo ihr alle bisherigen Folgen aus mehr als 6 Jahren Wunschkind-Podcast findet. 6 Jahre. Katja, Wahnsinn, oder?
Boah, total krass.
Ja, hoffentlich wären es noch mal mindestens 6. Themen haben wir auf jeden Fall noch ganz, ganz viele. Hört auch gern beim nächsten Mal wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Für heute sagen wir aber erst einmal tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.